Mein Thema heute Morgen heißt Menschen gewinnen. Menschen gewinnen, das Reich Gottes, das wir im Herzen tragen, mit uns nehmen und überall hinbringen, wo wir sind. Das Video, was ich euch zeigen wollte, und irgendwann wird es mal klappen, dann schauen wir es uns an, macht deutlich, dass eine Gemeinde eine G-Gemeinde ist, keine Komm-Gemeinde. Das ganze Neue Testament offenbart uns eine Art von Glauben, eine Art von Ergriffensein, eine Art von das Feuer Jesu weitergeben, was nicht an einem Ort geschieht, wo sich Menschen versammeln, sondern Menschen, die gehen. Sie sind immer auf der Wanderschaft. Sie sind Pilger. Sie sind auf dem Weg zum Himmel. Und auf diesem Weg sehen sie Menschen rechts und links. Und wo sie sind, verbreiten sie das Evangelium. Wo sie sind, nehmen sie das, was Jesus in ihr Herz gelegt hat, mit. In diesem Video sieht man anschaulich, was Jüngerschaft bedeutet. Menschen gewinnen. Bisher bei den letzten Malen war mein Thema Christus gewinnen. Und ehrlich gesagt möchte ich da gerne noch ein bisschen weitermachen, bevor wir endgültig uns mit den Gaben beschäftigen, was ich ja seit 2 Jahren eigentlich möchte. Aber im Moment ist ganz stark auf meinem Herzen, dass wir wirklich zum Zentrum kommen, zu Christus durchdringen und wirklich verstehen, wenn ich in Christus bin, dann ist alles möglich. Und dann können wir hier als Gemeinde auch in dieser Stadt Dinge tun, die wir bisher nicht tun konnten. Solange wir amputiert und halb blind und halb taub zum Gottesdienst kommen und sagen, lieber Pastor, richte mich wieder auf, damit ich die nächste Woche überleben kann, um dann am nächsten Sonntag wieder entkräftet hier anzukommen, sondern damit wir wirklich gekräftigt sind und das Evangelium hinausbringen können zu den Menschen. Menschen gewinnen, das Bild zeigt es und macht deutlich, Menschen gewinnen ist nicht in einer Gemeinde, in einer Versammlung eine Evangelisation durchzuführen, einen Evangelisten einzuladen und der hält dann eine Predigt, weil die Gläubigen sich nicht trauen, in der Öffentlichkeit und draußen am Arbeitsplatz von Jesus zu reden. Stattdessen delegiert man das an eine Gemeindeorganisation. Hier wird deutlich, Menschen gewinnen ist eine Sache von mir persönlich. Ich nehme jemand an die Hand und erkläre ihm das Evangelium. Und was es bedeutet, sehen wir gleich. Vielleicht mal die erste Folie. Ich bin auf diesen Vers gestoßen, den wir gleich sehen. Ich lese den mal vor, Apostelgeschichte 26, Vers 16 und 18. Da erzählt Paulus noch einmal, wie es war, als er vom Pferd gestürzt war und Jesus zu ihm sprach. Da heißt es, doch stehe auf und tritt auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dich zum Diener und Zeugen für das zu machen, was du von mir gesehen hast und für das, was ich dich noch sehen lassen werde. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott bekehren, auf dass sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter denen erhalten, die durch den Glauben an mich geheiligt worden sind. Wir schauen uns das einfach mal ganz kurz im Einzelnen an. Das erste lassen wir aus. Wir fangen mit dem zweiten an. Denn dazu bin ich dir erschienen. Und etwas später, was du von mir gesehen hast. Das bedeutet, wenn gläubige Menschen, die sagen, sie sind von Neuem geboren und haben den Geist Gottes empfangen. Diese Menschen leben aus der Gegenwart Gottes. Und das fragen wir uns heute Morgen. Egal wo ich bin im Alltag, lebe ich aus der Kraft Gottes. Ich fahre Auto, bin am Steuer, bin in einer komischen Verkehrssituation, Leute rasen an mir vorbei, machen Fehler. Bin ich im Geist Gottes? Ist der Geist Gottes in mir? Ist er mit mir, wenn ich zur Arbeit gehe und wenn ich nach Hause komme? Ist er bei mir, wenn ich mit meiner Frau oder mit meinem Mann eine Auseinandersetzung habe? Jesus ist Paulus erschienen. Und Paulus hat von Jesus gesehen, was es bedeutet. Ich darf das durch die Gnade Gottes sagen. Jesus ist mir erschienen. Ich kann zwar nicht von großen Visionen erzählen, aber ich weiß, dass er mein Herz total eingenommen hat und ich von ihm begeistert bin und mit ihm lebe an jedem Tag, vom Morgen bis zum Abend. Wenn wir das noch nicht erlebt haben, und das ist das, was die Kraft Gottes eigentlich tun möchte. Deswegen reden zum Beispiel Charismatiker von einer sogenannten Taufe im Heiligen Geist. Taufe im Heiligen Geist bedeutet im Unterschied zum Empfang der Rettung von Jesu Kreuz, das Durchdrungenwerden durch die Kraft Gottes, die dann aus mir heraus strahlt und zu den Menschen hingeht. Nicht ist dann die Frage, habe ich den Heiligen Geist? Den haben alle Gläubigen. Sondern hat der Heilige Geist mich? Bin ich ein Geleiteter vom Heiligen Geist, der in diesem Geist lebt im Alltag? Das nächste ist dann, der Herr möchte uns zum Diener und zum Zeugen machen. Natürlich von dem, was wir erlebt haben. Es gibt manchmal künstliche Zeugnisse, wo Menschen meinen, sie müssen etwas sagen, was sie noch gar nicht selber wirklich ergriffen haben. Der Herr möchte das gar nicht. Er möchte nicht, dass wir tolle Prediger sind. Er möchte, dass wir die sind, die wir sind. Dass wir die Identität, die er jedem gegeben hat. Und meine Identität ist eine andere als Haralds Identität. Ich kann nicht aufgrund von Haralds Identität zu Leuten gehen und etwas tun. Ich kann auch nicht aufgrund der Identität, die Gott Reinhard Bonnke oder Billy Graham oder Yonggi Cho gegeben hat. Das ist deren Identität. Ich kann nicht in deren Identität handeln. Das wäre künstlich. Aber mit dem, was Jesus in mich hineingelegt hat. Und ein sanfter Mensch wird eine sanfte Verkündigung haben. Ein aufbrausender Mensch, im positiven Sinne meine ich das, wird auch eine etwas eher aufbrausende oder lebendige Art der Verkündigung haben. Ein lehrmäßig bezogener Mensch wird es etwas lehrmäßiger machen. Ein prophetisch begabter Mensch wird spüren, da ist eine Frau, die ist einsam. Gehe zu ihr und sage ihr, dass Jesus in ihre Einsamkeit hineinkommen möchte. So wie wir von Gott geprägt sind, wie er uns Identität gegeben hat, so handeln wir. Und das ist ganz natürlich, es ist das Natürlichste überhaupt. Interessant ist dann, dass Paulus noch sagt, was ich dich noch sehen lassen werde. Ich darf durch Gottes Gnade sagen, dass ich an jedem Tag oder jeden zweiten oder dritten Tag neue Dinge vom Herrn sehe. Ich habe auch bei der Vorbereitung dieser Predigt neue Dinge gesehen, kommt gleich. Und das, was der Herr mir neu zeigt, das baue ich ein in mein Leben und präge es aus in meinem täglichen Wandel. Seid offen dafür, dass das, was der Herr euch morgen geben möchte, etwas Neues ist und daran sollt ihr leben. Greift nicht immer nur auf Altes zurück oder man holt alte Stücke, die man irgendwo abgelagert hat, aus der Versenkung hervor und erzählt sie den Menschen, sondern die Menschen sind interessiert an dem, was du heute mit dem Herrn erlebst. Sie möchten dich authentisch erleben und nicht eine Bibliothek vorgezeigt bekommen. Du sollst ihnen die Augen öffnen. Wir haben Angst manchmal, den Menschen die Augen zu öffnen. Wir haben Angst und meinen, wir hätten kein Recht, in ihr Leben hineinzusprechen. Allerdings mit Vorsicht, mit innerer Inspiration. Herr, wie kann ich diesen Menschen ansprechen? Was ist die richtige Art? Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt? Das ist ein Thema von mir mit meiner Mutter, jedes Mal, wenn ich sie besuche, weil meine Mutter im Moment das ganze Altenheim aufmischt. Ja? Also alle Leute, alle neuen Pfleger, die da hinkommen, die kriegen von ihr das Evangelium erzählt, und zwar in Form meiner Predigten, die ich ihr dann brennen muss. Und sie hat mich gestern wieder gefragt, Wieland, hast du eine neue Predigt für mich? Ich habe gesagt, Mutti, leider war in den letzten Wochen nichts los diesbezüglich, leider noch nicht. So, und dann gibt es natürlich Predigten, die sie besonders gut findet, und die, ja, die ist für den bestimmt, und nein, und die von Zachäus, die gebe ich dem und dem, dann erzählt sie mir den ganzen Verlauf und so weiter. Und jedes Mal muss ich sie ein bisschen mahnen, Mutti, sei vorsichtig. Da gibt es zum Beispiel einen Diakon, der angestellt ist und der dort Andachten macht. Und auch ihm gibt meine Mutter Zeugnis und sagt ihm, was sie mit Jesus erlebt hat. Und ich mahne sie dann, du, wenn du Zeugnis gibst, dann tue es in der Identität, die Gott dir gegeben hat. Und anerkenne, dass dieser Diakon auch seine Identität hat. Und dass du vorsichtig dabei bist, wie du ihm das alles weitersagst. Jetzt merke ich gerade, diese Predigt wird sie auch wieder hören. Und auch das, was ich jetzt gesagt habe. Aber das ist die Auseinandersetzung, in der wir uns befinden in diesem Leben. Alles, was wir sagen, ist irgendwie gesprochen und wir können es nicht wieder zurücknehmen. Wir machen jetzt weiter. Also, öffnet den Menschen die Augen. Überlegt, wo ihr seid, wie ihr Menschen ansprechen könnt. Habt den Mut, das Wort von Jesus, was in euch lebt, anderen weiterzusagen. Damit sie sich von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott bekehren. Das ist unser Auftrag. Dieser Auftrag wird uns nicht abgenommen. Das ist mein Auftrag. Das ist unser Auftrag. Und dass die Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter denen erhalten, die durch den Glauben an mich geheiligt worden sind. Wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, nicht Menschen zu Baptisten zu machen, Menschen zu Charismatikern zu machen, zu evangelischen Menschen. Wir haben den Auftrag, sie zu Jesus zu führen, ihnen das Licht zu bringen, ihnen zu zeigen, dass sie gebunden sind, dass sie traurig sind, aber in einer Art und Weise, die gewinnend ist. Deswegen heißt mein Thema Menschen gewinnen und nicht Menschen besiegen. Das nächste Bild vielleicht mal. Ein Spruch, den ich insgesamt formuliert habe. Unser Gott hat sich Menschen, ja die ganze Welt erschaffen. Mensch für Mensch. Um sie in vollkommener Freiheit für sich zurückzugewinnen. Durch die, nämlich durch uns, die ihn und seine Liebe und seine Kraft erfahren haben. Und jetzt sage ich euch die neue Entdeckung, die ich vorgestern noch nicht hatte, aber heute habe ich die. Die steht in diesen beiden Bibelversen. Ich zitiere das mal ganz frei. Fangen wir an mit Apostelgeschichte 9, Vers 5 und 6. Da steht ungefähr Folgendes. Paulus ist gerade Christus begegnet. Er stürzt vom Pferd, er liegt am Boden. Und Jesus sagt zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dann sagt er zu ihm, stehe auf, tritt auf deine Füße, gehe in die Stadt, war das Damaskus? Und dort wird dir jemand begegnen und der wird dir sagen, was du tun sollst. Gleichzeitig begegnet Jesus Christus dem Ananias in dieser bestimmten Stadt, in der sogar die Straße, ich glaube lange Straße, Johannes, ist das korrekt? Sogar die Straße wird benannt, so gut war das Navi damals. Und dem sagt er, Ananias, Saulus kommt zu dir und ich bin ihm begegnet und du sollst ihn ganz bekehren und du sollst ihn taufen. Ananias kriegt voll Panik, weil Saulus ja genau der Verfolger der Gemeinde war. Was geschieht hier? Jesus sagt zu Paulus, gehe dahin, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Ananias sagt er, was er tun soll. Das heißt, der Engel oder Gott selber oder Jesus tut das nicht direkt an den Menschen, sondern er sagt den Menschen, dass sie das tun sollen. Vielleicht wird das noch etwas besser verständlich, was ich damit deutlich machen will, in Kapitel 10, Vers 5. Da begegnet ein Engel dem Cornelius und sagt: Cornelius, deine Gebete sind zu Gott gekommen, jetzt schicke an und lass einen Petrus zu dir kommen und der wird dir alles Weitere sagen. Dann erscheint der Herr dem Petrus und sagt: Petrus, Leute werden zu dir kommen. Und dann geschieht diese wunderbare Dinge wie von einem Haus zum anderen Haus und alle gehen wieder zu einem anderen Haus. Auch das ist interessant. Das Evangelium verbreitet sich von Haus zu Haus. Nicht von Gemeinde zu Gemeinde, sondern von Haus zu Haus. Und das wirkt dann zurück auf die Gemeinde. Aber es beginnt mit den Häusern und endet in der Gemeinde. Der Herr tut das nicht selbst. Der Engel redet zu Cornelius, dass der bekehrte Sünder Petrus ihm die Botschaft sagen soll. Warum sagt der Engel Cornelius die Botschaft nicht selbst? Ob das der Engel wohl besser könnte? In gewisser Weise ja, denn der Engel weiß wohl besser, worum es geht. Aber der Engel ist kein bekehrter Sünder. Der Engel ist im Himmel. Und Gott hat sich entschieden, durch uns, durch die, die ihn und seine Liebe und seine Kraft erfahren haben, zu den Menschen zu gehen. Nicht der Herr bekehrt die Menschen, sondern du bekehrst sie durch seine Kraft. Nicht der Herr rüttelt die Menschen auf der Straße auf, sondern wir rütteln sie auf. Ich muss da immer wieder drüber nachdenken. Diese unglaubliche Souveränität Gottes auf der einen Seite und seine Freiheit, das kostbare Evangelium, diesen himmlischen Schatz, in uns irdene Gefäße hineinzulegen. In dich und mich, wir Sünder, die nur durch die Gnade Gottes gerettet sind. In uns sterblichen Menschen, in uns sündigen Menschen, hat er das Evangelium hineingelegt, um es in anderen Menschen weiter zu sagen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt: Ich lebe in euch und durch euch. Es ist nicht so, dass der Herr gekommen wäre, hat das Evangelium gebracht und wir stehen staunend vor dem Evangelium und betrachten an jedem Sonntagmorgen neu die wunderbaren Taten, die Gott getan hat. Sondern der Herr begegnet uns, entbrennt uns, begeistert uns und wir gehen und sagen das Evangelium weiter. Das Evangelium ist nicht nur hier, es ist da. Wir sind das Evangelium, denn wir haben seine Retterliebe erfahren. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass wenn ein Engel käme und jemand die Botschaft weitersagt, dann wird derjenige total konsterniert sein. Mir ist ein Engel begegnet und der hat mir das und das gesagt. Die ganze Missionsgeschichte zeigt, dass solche Dinge passiert sind, aber dass letzten Endes die echte Jüngerschaft immer von Jünger zu Jünger übertragen worden ist. Weil nur der Mensch dem Menschen auf menschliche Weise angemessen sagen kann, was das Evangelium ist. Genauso dieses schöne Beispiel mit dem Ameisenhaufen. Wenn man den Ameisen zeigen wollte, wo sie irgendwas verkehrt machen, dann müsste es eine Ameise sein, die den Ameisen diese Botschaft bringt. Und nicht ein Mensch, verkleinert auf Ameisengröße, sondern es müsste dann so sein, dass es wirklich heruntertransformiert wird und so weiter. Ich und der Vater, sagt Jesus, wir leben in euch und wollen Wohnung machen. Und meine Geisteskraft wirkt mit euch und durch euch. Ich wünsche mir so, dass unsere Gemeinde eine Gemeinde wird, die sich das Evangelium zu eigen gemacht hat und in einfachen, schlichten und liebevollen Worten das weiter sagt. Ich merke, dass die Zeit schon ziemlich fortgeschritten ist, ich aber noch gar nicht dort bin, wo ich eigentlich hin will. Können wir uns mal das nächste Bild angucken? Es sind nämlich 4 Bilder, die mir gegeben worden sind, wie ich uns zeigen möchte, wie die Botschaft Gottes zu den Menschen kommt. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Die Botschaft wird nicht weitergesagt durch die Predigt zuerst. Sie wird nicht weitergesagt durch eine Evangelisation. Sie wird nicht weitergesagt durch den Gods-Channel oder Hope-Channel oder den Evangeliumsrundfunk. Sie wird in Bildern weitergesagt, die von den Medien zwar benutzt werden, aber zuallererst sind es Dinge, die mit mir zu tun haben. Wichtig zu begreifen, ja? Und zwar, damit wir ungefähr wissen, worauf ich hinaus will, das ist das Licht, das ist zweitens die Liebe, das ist drittens die Einheit und das ist viertens der Charakter. Man kann lange überlegen, ob es noch andere Dinge sind, aber ich denke, diese 4 Bilder bringen es zum Ausdruck. Wir schauen sie uns mal ganz kurz an. So, Licht. Damit ihr euch tadellos und ohne falsch erweist als unsträfliche Gotteskinder inmitten einer verkehrten und bösartigen Menschheit, unter der ihr wie helle Sterne in der Welt leuchtet. Wisst ihr, warum ich manchmal glaube, dass Christen sich nicht trauen, wirklich Licht zu sein? Ich glaube, sie trauen sich deswegen nicht, weil sie immer meinen, sie müssten das Licht des Predigers zum Beispiel sein. Oder das Licht von Billy Graham oder, wenn ich jetzt mal solche Größen herausgreife, von irgendwelchen anderen Menschen, die sehr hell leuchten. Und dann meint man, ich muss auch so hell leuchten. Du musst nur so hell leuchten, wie du leuchtest. Wie du bist. Und der eine ist vielleicht wirklich nur eine Kerze. Und der andere ist eine größere Kerze. Und der andere ist vielleicht noch ein bisschen heller. Das ist, Gott macht das so, wie er will. Aber ich bin die Kerze, die ich bin. Und ich habe lange Jahrzehnte gebraucht, mit mir damit zufrieden zu sein. Und nicht zu denken, Wieland, du musst heiliger, du musst besser werden. Du musst noch bewanderter werden. Du musst noch mehr lesen. Du musst noch mehr beten und dies und jenes oder fasten. Wisst ihr was? Ich faste seit Jahren nicht mehr. Jetzt sind manche vielleicht sehr enttäuscht von mir. Weil ich für mich gemerkt habe, immer wenn ich gefastet habe, dann war ich ganz übel drauf. Und erst wenn das Fasten vorbei war, wurde ich wieder normal. Bei Paulus war das so, der stürzte vom Pferd, war blind und dann aß er und trank er 3 Tage nichts. Ich glaube, das würde ich genauso machen. Aber so einfach zu sagen, so jetzt esse ich nichts mehr. Ich wünsche jedem, dass er fastet. Aber das ist dann die Sache der betreffenden Person. Wenn der Herr mir sagt, ich soll fasten, dann werde ich auch wieder fasten. Aber ich habe es lange nicht mehr getan. Also ich bin das Licht, was ich bin. Und du bist das Licht, was du bist. Sei kein anderes Licht. Und wenn du das Licht was du bist, dann wird dein Licht auch leuchten. Aber wenn du dich vergleichst mit anderen Menschen, dann erleidest du Schiffbruch. Und dann kannst du nichts tun. Dann fühlst du dich schlecht und ich bin nicht so gut, ich kann das nicht so gut wie andere, also sage ich lieber gar nichts. Nein. Okay. Du leuchtest. Du leuchtest so, wie du durch Jesus leuchten kannst. Früher wart ihr zwar Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht im Herrn. Paulus erkühnt sich sogar zu diesem Spruch, ihr seid Licht. Nicht nur, ihr habt ein Licht. So, ich bin Wieland Finkberg und ich trage jetzt das Licht, das Evangelium, woanders hin. Guck mal, da ist das Licht, da ist Jesus. Nein, ich bin das Licht. Okay, das nächste ist Liebe. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich dachte, es gibt im Neuen Testament, in den Johannesevangelien oder in den Briefen oder irgendwo, eine Bibelstelle, die sagt, an der Liebe werdet ihr als meine Jünger erkannt. Gibt es aber nicht. Ich habe sie jedenfalls nicht gefunden. Wenn du weißt, wo sie ist, sag's mir. Es gibt eine Stelle, an der Einheit werden wir erkannt, da kommen wir gleich drauf, aber Liebe komischerweise nicht. Jesus sagt, die Liebe verbindet euch, ihr wandelt in der Liebe und so weiter und so weiter. Aber es gibt keine direkte Stelle, die sagt, wir werden daran erkannt. Also schauen wir uns mal ein paar andere Stellen an. Denn unablässig halten wir vor dem Angesicht unseres Gottes und Vaters die Erinnerungen oder Erinnerung an eure Opferbereitschaft in der Liebe. Ich denke, die Liebe Gottes in uns, gelebt, wo wir sind, offenbart Jesus, offenbart das, was er uns gegeben hat. Ich habe extra ein Bild gesucht, wo zwei Herzen ineinander greifen. Liebe hat immer mit mir und einem anderen zu tun. Es gibt nicht Liebe nur für mich oder für einen anderen. Liebe hat immer etwas Verbindendes. Liebe verbindet grundsätzlich. Ein Liebender ist ein Verbindender. Ich bin mit jemand in Uneins. Wir sind nicht eins. Die Liebe möchte sich mit dem anderen verbinden. Es gibt manchmal Bitterkeiten unter uns, in unserer Verwandtschaft, unter Freundschaften oder Arbeitskollegen. Fühlst du dich, ich frage mal, getrennt von einem anderen, dann möchte die Liebe dich mit dem anderen verbinden. Liebe verbindet immer, sonst ist es nicht Gottes Liebe. Euch aber lasse der Herr in der Liebe zueinander und zu allen Menschen wachsen und reich werden, wie auch wir euch gegenüber von Liebe durchdrungen sind. Liebe hat etwas Durchdringendes, etwas Unteilbares. Du hast nicht irgendwie so ein Tröpfchen, so ein Schlückchen Liebe, sondern sie ergreift dich als ganzen Menschen in Form von Mitleid, von Mitgefühl, von Empathie und so weiter. Schauen wir uns das Dritte an. Vier sind es insgesamt. Einheit. Und dabei habe ich geschrieben, versöhnt leben. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Was ist Einheit? Wir würden es uns viel zu einfach machen, wenn wir sagen, ja, wenn alle Christen zusammenkommen und miteinander Gottesdienst feiern. Das ist übrigens in der nächsten Woche der Fall. Am kommenden Sonntag ist in Bielefeld der große Eins-Gottesdienst. Den feiern wir mittlerweile, glaube ich, zum achten oder ja, Mal. Und ich war früher im Vorbereitungskomitee für diesen Gottesdienst, bin ich aber seit ein paar Jahren nicht mehr, weil ich hier bin. Und ich sage euch eins, ich werde am nächsten Sonntag hier sein, weil ich mit euch eins werden möchte. Aber, kleiner Nachsatz, ich gebe euch frei, dass ihr dorthin geht. Wer das mal erleben will, wie 2000 Christen zusammenkommen und miteinander Gottesdienst feiern, der fahre am nächsten Sonntag, ich glaube um 11, zum Ravensberger Park. Und wenn dann noch die Sonne so wie heute scheint, dann wird das für euch ein unvergesslicher Tag sein. Das ist wunderbar. Und das ist toll. Und das kannst du genießen. Viel schwieriger ist es aber, dass du in Einheit mit deinem Bruder und deiner Schwester bist. Mit dem Katholiken, mit den Mennoniten mit ihren Röcken bis zum Boden, mit den Moslems mit ihren dicken Kopftüchern, wo ich wirklich die Kraft Jesu appellieren muss in mein Leben. Herr, gib mir jetzt die Kraft, mit diesem Menschen in eins oder eins zu sein, mit ihm versöhnt zu leben. Das heißt nicht, dass ich Moslem werde, sondern das heißt, dass ich mit dieser Person, die mir da gegenübertritt, dass ich ihr in Liebe begegne und sie in der Einheit Jesu sehe. Liebe Schwester, die du jetzt noch von einer verkehrten Religion gefangen bist, ich sehe jetzt schon Jesu Liebe, wie sie dich ergreift und wie wir beide in der Einheit unseres gemeinsamen Gottes verbunden sind. Einheit versöhnt. Und wenn sie nicht mehr versöhnen will, wenn da Menschen sind, mit denen ich unversöhnlich bin, dann weicht der Geist Gottes weg von mir. Dann verlässt mich der Geist Gottes. Dann bin ich nicht mehr im Herrn. gebunden. Einheit versöhnt, sammelt, sieht auch die Unterschiede, aber lässt sich nicht abhalten, in Liebe sich mit dem anderen zu verbinden, dass sie alle eins seien. Wir Männer im Straßenverkehr erleben manchmal komische Situationen. Ich saß neulich im Bus und mein Busfahrer war ständig total verärgert, wenn irgendwie jemand über die Straße lief oder ein Auto ihn so ein bisschen schnitt. Immer wieder machte er immer diese typische Bewegung. Dieses ich betete und überlegte, Herr, soll ich ihm was sagen? Ich saß nämlich ganz vorne, ich saß ein paar Meter von ihm entfernt. Und ich war drauf und dran, ihm zu sagen, wissen Sie was, soll ich Ihnen sagen, wie Sie 2 Jahre länger leben können, wenn Sie sich nicht mehr über andere ärgern? Denn ich ärgere mich, heißt, ich ärgere mich. Und das raubt mir Lebenszeit. Das ist nicht gut fürs Herz, ist nicht gut für den Kopf, ist für nichts gut. Ne? Aber ich habe es ihm dann nicht gesagt. Weil ich auch gespürt habe, nein, Wieland, du sollst das jetzt nicht sagen. Lass ihn, ich gehe mit ihm schon um. Auf jeden Fall, jetzt habe ich den Faden verloren. In Einheit, im Straßenverkehr, versöhnt zu sein mit anderen Autofahrern, die schlecht fahren, mit Menschen, die mir quer kommen, sie zu lieben, mit ihnen versöhnt zu sein, mich nicht über sie zu ärgern, das ist Einheit. Da wird es ganz praktisch. Eins Gottesdienst in Bielefeld ist eine Sache, aber ich persönlich im Umgang mit meinem Nächsten in Einheit ist etwas anderes. Schauen wir uns noch das Letzte an, damit komme ich zum Schluss. Das ist unser Charakter. Menschen sehen an unserem Charakter den Charakter Gottes. Vaterschaft, Mutterschaft, Kindschaft, Bruderschaft, Freundschaft, das hat alles zu tun mit meinem Charakter, mit den Früchten des Geistes. Der Charakter ist etwas sehr Umfassendes. Aber eines weiß ich, Jesus möchte unseren Charakter formen. Ja? Der wird nicht von heute auf morgen verändert, er verändert sich mit unserem Leben. Und es geht immer weiter. Führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie in allem, worin sie euch jetzt als Übeltäter verlästern, bei genauer Prüfung aufgrund eurer guten Werke Gott preisen. Menschen preisen Gott, wenn sie unseren guten Wandel sehen. Leider geht es nicht, dass wir sie auf Gott hinweisen. Ja, wir sind schlecht, unsere Gemeinde ist nicht in Ordnung, ich bin nicht in Ordnung, aber ich weise dich auf Jesus hin. Das ist nicht biblisch. Das ist leider nicht biblisch. Sondern Jesus weist die Menschen auf uns hin. An meinem Charakter, an meinem Wesen können sie genesen. Weil mein Wesen ist ja Jesu Wesen. Und in dem Maße, wie mein Wesen mit Jesus eins ist, können Menschen auch an mir genesen. Sehen Sie meine Freundlichkeit, meine Heiterkeit. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun den Unverstand der törichten Menschen zum Schweigen bringt. Wer darüber mehr wissen will, das ganze Kapitel 3, Vers 6 und 11 und 13 und 16 und 17, da steht das alles nochmal. Wir werden an der Liebe erkannt, am Gutes tun, an unserem Charakter. Du kannst tolle Dinge tun, aber wenn diese tollen Dinge mit deinem Charakter nicht übereinstimmen, dann nutzen die tollen Geschenke nichts. Es ist nicht das Geschenk. Guck mal, das ist interessant, das fällt mir jetzt gerade auf. Wo guckt dieser Mann hin? In die Augen von dem Menschen, der das Geschenk gibt. Das ist interessant. Er müsste doch eigentlich auf das Geschenk gucken, denn darüber müsste er sich doch freuen. Ja, ja, das ist das Entscheidende. Die Art und Weise, der Charakter, die, das Wesen, in dem ich etwas für den anderen tue. Ich mache Schluss. Menschen gewinnen. Gott hat beschlossen, dass nicht er die Welt rettet. Er hat die Welt gerettet, aber diese Rettung kommt zu den Menschen durch dich und durch mich. Durch Licht. Ich bin Licht. Durch Liebe. In mir lebt Gottes Liebe. Durch Einheit, und das habe ich gleichgesetzt mit versöhnt leben. Ich lebe in der Versöhnung. Ich versöhne Menschen mit Gott, indem sie an mir mein versöhntes Leben wahrnehmen. Und durch meinen Charakter, da kommen wir nicht herum. Unser Charakter, dass sich der ändert, mehr und mehr in Jesu Bild verwandelt wird. Lass uns einfach noch einen Moment beten.